willkommen zu unserer nun 7. Folge schon von Zwei Frauen, zwei Brüste. Heute wollen wir mal wieder über Krebs reden, wir wollen mal wieder über Alltag und Krebs reden und versuchen dieses Thema ein bisschen das Tabu zu brechen, ohne es zu bagatellisieren.
Yeah, mein Stichwort. Ich grätsche direkt mit rein. Genau, ein herzlich willkommen an dieser Stelle. Und Alex, wir konnten uns letztes Mal nicht so richtig lösen, ne? Da ging es um Nebenwirkungen. Erinnerst du dich?
Ich erinnere mich so schwer. Ja. Ja, ich glaube, ja.
Also wir haben uns tatsächlich ein bisschen in Rage geredet und danach fand ich es so lustig, haben uns nochmal unterhalten und festgestellt, und Achtung, der Vergleich hinkt jetzt echt, ne? Ist ein bisschen wie Geburtsschmerz. Also man weiß, da war was, man weiß, das hat wehgetan, aber irgendwie schafft es der Körper auf eine mysteriöse Art und Weise, die Summe an Nebenwirkungen so auszublenden, dass man sich wirklich ganz, ganz bewusst dran erinnern muss. Damit möchte ich nicht sagen, dass ich nicht weiß, wie die Chemo war. Das war schon kein Spaziergang. Aber also ich muss mir wirklich eine Liste machen. Gibt's ja auch so?
Ja, wir haben ja eine Liste gemacht und der allererste Punkt passt ganz gut dazu. Das Chemo oder Krebsbrain, weil es ist ja so, dass dir dieses ganze Zeug so auf das Hirn schlägt. Das ist wie Schwangerschaft und Stillen in einem, du bist einfach total Gaga im Kopf.
Ja. Also, ja. Ja, also klar, wir lachen da ein bisschen drüber. Es bringt natürlich auch die eine oder andere lustige Situation mit sich, wenn man so ein bisschen angematscht ist. Kriegt man ja nicht nur von der Chemo, es haben ja Leute mit Bestrahlung durchaus auch. Man kennt ja, deswegen, die Ursache gar nicht
so richtig.
Wir
dürfen es nicht Chemo-Brain nennen. Ich habe da eine Freundin, die wird da sofort reingerätschen und sagt immer, es heißt Krebshirn. Weil das kriegen auch Leute, die keine Chemo hatten.
Mhm. Ja, also ich bin da irgendwie so hängen geblieben bei dem Chemo-Brain, aber wahrscheinlich, weil man sich da so gut identifizieren konnte.
Und ich passte das ganz gut. Und genau, du hast aber wieder mal eine gute Ausrede, wenn du die Schlüssel zum 8. Mal vergessen hast oder irgendwas nicht findest, wenn du die einfachsten Wörter dir plötzlich nicht mehr einfallen. Oh. Und ganz ehrlich, die Ausrede, die werde ich jahrelang noch benutzen.
Ja, aber Alex, jetzt mal, das war mein Fehler. Man kann da ein bisschen drüber lachen, aber ich war wirklich in ganz, ganz vielen Punkten am Rande der Verzweiflung. Also da war mir ganz und gar nicht zu lachen. Also nee. Ich konnte teilweise wirklich 5 plus 7 musste ich mit dem Taschenrechner rechnen. Oder ich habe wirklich, oder ich also es ist wirklich nicht übertrieben oder so. Ich, ja. Oder ich habe Sätze angefangen und habe sie nicht beendet. Mein armer Mann, was meinst du, was es da für Kommunikationsschwierigkeiten kam? Also mir fehlten auch Wörter ganz oft, also so Wortfindungsstörungen. Also ich sag mal so, vor einem Jahr wäre so ein Podcast-Ding echt in die Wand gefahren.
Ich wollte gerade sagen, bin ich froh, dass wir diesen Podcast nicht früher angefangen hätten. Das hätte ja kein Mensch nicht folgen können. Nee. Aber es wäre vielleicht auch, vielleicht wären wir in die Kategorie Comedy dann gerutscht, weißt du? Das weiß man ja auch nicht. Muss man ja irgendwie verkaufen, das Ganze.
Also Alex, sei mir nicht böse, aber ich überlege tatsächlich, ob man nicht mal so einen Einspieler machen kann. Unsere alten Videonachrichten.
Das ist wirklich das müssten wir wirklich machen.
Alex, ich verstehe bei manchen nicht, was wir uns gegenseitig gesagt haben. Hast du mich verstanden? Oder dachtest
du? Ich muss dazu erklären. Wir haben, seit wir uns kennengelernt haben und dann auch unsere Telefonnummern ausgetauscht haben am Anfang der Erkrankung, haben wir uns täglich, also die Merle und du und ich, diese Nachrichten hin und her geschickt. Und da sitzen diese aufgedunsenen Glatzen und erzählen von irgendwelchen Sachen, wo im Nachhinein, wenn man sich's anguckt, man denkt, hä? Hatten wir so, aber wir haben uns alle gegenseitig, also wir drei haben uns da super verstanden.
Das weiß ich also ja nicht. Du, als Vorbereitung auf die Folge habe ich mir wirklich mal ein paar Nachrichten angeguckt, Alex. Und da habe ich erstmal gedacht, ich habe den Kontext verpasst, habe alles nochmal nachgelesen, habe die Nachrichten davor geguckt und natürlich so im Groben ist da so ein roter Faden drin, das würde ich schon so sagen, aber das, was wir, ich habe wirklich gedacht, ach guck, ne, die Armen verstanden gar nicht, was ich denen sagen will, die haben sich gedacht, guck, die Arme mit der Glatze. Oh nee, ja, also aber wie gesagt, wir lachen darüber, aber so im Alltag jetzt macht einen das wir. Wenn du vorher dran gewöhnt warst, so eine, ich würde sagen, Also mein Alltag war vorher so, ich habe Vollzeit gearbeitet, ich hatte ein kleines Kind. Ich habe von der Zahnpastatube übers Kindergeburtstagsgeschenk, über Hemden aus der Reinigung bringen und was essen wir übermorgen Abend eigentlich, schon alles fertig in meinem Kopf geplant. Noch nicht besorgt, aber geplant. Das war einfach so strukturiert und beruhte auf einem, ich möchte mich nicht selbst loben, ich denke, das geht jedem so, der einen Haushalt führt, auf einer, ich sag mal, mehr oder weniger organisierten Struktur. Das war
Multitasking war unser Ding, oder?
Ja.
Du warst doch auch so, weißt du, ich denke auch so, man macht so viel, das merkt man im Nachhinein erst, wie viel man nebenher einfach so einfach nebenher macht. Wie, ja, ich gehe zur Arbeit und dann nebenher organisiere ich aber schon den ganzen Haushalt, ich telefoniere mit Handwerkern, ich schreibe eine WhatsApp noch, bevor ich mich aufs Fahrrad schwinge und auf dem Fahrrad telefoniere ich am besten auch noch mit irgendjemandem. Und dieses ganze im Kopf, diese ganze Liste dieses Lebens, dieser Familie zu haben, sowas, das sind diese Fähigkeiten, die plötzlich so gar nicht mehr gehen. Also da ist einfach nur noch so eine Watte im Kopf und du denkst so, ich wollte Milch kaufen. Und da ist das Hirn schon voll. Mehr ging dann einfach auch nicht.
Ja, es ist wirklich wahr. Und wie gesagt, ja, es kamen auch lustige Situationen zustande, aber es gab wirklich auch ganz, ganz viele verzweifelte Momente, wo ich auf Toilette saß, die Hände über dem Kopf und ich musste einfach weinen. Ja. Ich hatte das Gefühl, ich kriege kein gut organisiertes Leben hin. Also ich hatte das Gefühl, ich kriege vielleicht gerade so meine Bedürfnisse organisiert, aber nicht die meiner Familie mit. Ja. Und jetzt sagt man natürlich, ja, du musst auch echt an dich denken. Ja, aber nicht, wenn das Kind auf den Kindergeburtstag geht oder ein Faschingskostüm noch umgenäht werden muss. Und man hat ja selber im Prinzip gar nicht so viel Alltag gehabt, ne? Und trotzdem war man damit total durch. Also ich fand das wirklich schlimm. Es hat auch wirklich lange gedauert, bis das wieder einigermaßen auf Normalebene lief. Ach nein, Quatsch.
Bist du,
es ist immer noch nicht. Ah, komm.
Paula, ich habe bei der Arbeit, ich habe solche Konzentrationsschwierigkeiten, das ist überhaupt nicht mehr schön. Also bin froh, dass das so langsam losgeht, weil ich bin überhaupt nicht da, wo ich mal war. Und ich kann auch so manche ganz einfache Sachen, da muss ich mich hinsetzen und das aufschreiben, weil ich weiß einfach nicht.
Ja, das mache ich auch. Also ich schreibe viel auf.
Aber das habe ich immer schon gemacht, aber ich mache das jetzt noch mehr.
Aber ich muss sagen, ich war vorher auch vielleicht ein bisschen drüber. Also ich war vorher ein bisschen drüber geplant, ehrlich gesagt. Das war alles so verplant. Es ging mir damit gut. Also jetzt nicht, dass ich sagen müsste, oh Gott, das war ja ein unsagbarer Zustand. Das war vorher auch gut. Mhm. Und jetzt kann ich mich in vielen Dingen einfach ein bisschen locker machen. Also ich habe nicht mehr diesen perfektionistischen Anspruch an mich und denke mir, weißt du, natürlich bin ich jetzt nicht die Mutter, die jeden Tag mit selbstgeschnitzten Apfelschnitzen am Spielplatzrand sitzt und das Sprudelwasser in der Trinkflasche hat. Bei mir tut es jetzt auch meine Capri-Sonne und ein Laugenbrötchen vom Bäcker. Ist auch okay. Ich glaube, die Einzige, die sich daran immer gestört hat, war ich selbst, war mein Sohn, der findet Laugenbrötchen echt dufte.
Ja, geil. Nee, ich glaube auch, ne? Das ist natürlich auch, ja. Ich glaube, wenn man in der Situation steckt, und das ist ja so eine generelle Lebensbetrachtung, ne? Du läufst wie so ein Hamster im Rad, du siehst dich von außen ja nicht. Du siehst ja gar nicht, was du alles leistest und was du machst. Mhm. Und plötzlich durch diese Erkrankung gehst du einen Schritt raus und denkst so, ja, ich kann auch eigentlich gar nicht mehr, ich bin auch eigentlich fertig und irgendwie, ja, das ist alles viel. Und dann versuchst du jetzt mit dem neuen Ich in dieses Hamsterrad wieder einzuspringen und im gleichen Tempo weiterzulaufen und denkst so, nee, das geht jetzt gar nicht und mental schon mal gar nicht. Also das ist ja körperlich, mental und alles, dass du einfach sagst so, jetzt mal einen Gang runterschalten, jetzt fangen wir nochmal ganz an, neu an, dieses Leben zu organisieren, weil in dem Tempo, ne.
Aber ich muss ja sagen, ich falle ja in die Kategorie vielleicht sowas wie größenwahnsinnig ein bisschen. Also ich habe da ein enormes Ego-Problem mit. Also auch heute noch, ne? Wenn mir Dinge nicht auf Anhieb gelingen oder ich auch Kleinigkeiten vergesse, ich muss mich schon bewusst wieder runterholen. Also ich muss dann einfach sagen, okay, ich habe es einfach vergessen. Es fühlt sich trotzdem jedes Mal an wie so ein kleines Scheitern. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass mich das im Alltag ernsthaft beeinträchtigt. Und wahrscheinlich bin ich die Einzige, die sich daran auch am meisten stört. Aber mein Ego, das muss schon, also das ist nochmal, das leidet nochmal ein bisschen mit, muss ich ehrlich sagen.
Ich muss sagen, wenn ich die Sache vergesse, nee, ich meine, ich glaube, da kann ich lachen, aber wenn ich habe so das große Ganze, das ist es, wo ich denke so, boah, ich bin ein Versager, so. Und da muss man sich, glaube ich, manchmal so ein bisschen zurückholen und sagen so, nee, das ist jetzt aber auch mal ganz viel und jetzt Schritt für Schritt für Schritt und guck, wie es dir gut geht und so.
Ja, komisch, ne? Hattest du das während der Erkrankung? Also ich hatte das nicht so sehr.
Man merkt dann einfach, ich hatte eine Haushaltshilfe.
Ach so. Nee, also das, nee, das hatte ich irgendwie nicht so sehr. Also es ist schon nochmal anders, wenn es wieder so in geregelte Bahnen läuft. Man kann dann einmal durchatmen. Man denkt ja nicht mehr an Chemotherapien, an Blutentnahmen, sondern irgendwie hat man mal Zeit, so das große Ganze zu betrachten und dann muss man erst mal gucken, was man eigentlich geschafft hat. Und weißt du, dann ist es vielleicht auch nicht mehr so schlimm, wenn man noch mal schnell zur Tanke fahren muss, um eine Zahnpasta zu kaufen, weil man es nicht verpasst. Also
du, wir machen das regelmäßig, sind wir am Hauptbahnhof, der hat immer ganz lang auf wegen Brot und Milch und sowas. Also
ja, genau. Also das ist bei mir auch das, was geblieben ist, aber bis dahin, bis ich wirklich darüber schmunzeln konnte. Also ich habe auch viel deswegen geweint. Also ich habe wirklich gedacht, oh, ich habe immer gedacht, wenn das jetzt so bleibt.
Ne? Aber es ist also zu beruhigend ist ja zu sagen, die Tendenz geht nach oben.
Ja, und wir wollen ja immer auch sagen, und wir wollen ja nicht jammern auf hohem Niveau, sondern wir wollen immer sagen, was hilft eigentlich. Also helfen tut immer die Einsicht, Listen, Post-its, sofort alles aufschreiben, weil ihr glaubt gar nicht, wie schnell das wieder weg ist. Also auch Dinge, die man immer als sehr, sehr wichtig erachtet hat, Geburtstage, schreibt euch auch auf, nicht nur Geburtstag, sondern ich will dann und dann anrufen. Also wirklich, weil wie sieht weg?
Am besten auch noch, wie die Kinder heißen und so. Das ist immer ganz gut.
Du, ich hab ja nur eins und das ging schon.
Nein, ich meinte von den anderen Leuten, nicht meine eigenen. Na, das habe ich gerade noch so auf die Reihe bekommen.
Du lachst. Es ist wirklich wahr, dass mir sowas nicht eingefallen ist.
Ich finde aber auch ganz wichtig, wo du sagst, aufschreiben. Da muss ich nochmal sagen, bei jedem Arzttermin, bei jedem Arztgespräch, ich bin auch bei allen halt allein gewesen, dass ich nicht sagen kann, weißt du noch, wie das war? Also ich habe mir alles aufgeschrieben, weil im Moment denkt man immer so, klar, da erinnere ich mich dran, ach, das und das soll ich mir verschreiben lassen. Eine Sekunde raus, ich sollte mir was verschreiben lassen? Was war, ne? Also wenn ich mich überhaupt dran erinnere, ich habe alles aufgeschrieben.
Ja, das ging mir Alex, das, also du sprichst es wirklich aus, ging mir ganz genauso. Also ich war zum Beispiel bei meiner zweiten Chemo, das war die Taxol-Chemotherapie, da bin ich dann zur Onkologin gegangen und habe gesagt, wann besprechen wir das mit den Nebenwirkungen? Und dann sagte sie, wir hatten nicht das Aufklärungsgespräch schon. Und ich sage, nein, also das wüsste ich, wirklich. Also ja, also gerade bei Nebenwirkungen, das wüsste ich.
Da bin ich ganz wach bei solchen
Themen. Da bin ich immer da. Das ist ja auch wichtig. Ja. Und dann sitze ich da in ihrem Büro und sie sagt, na, dann machen wir es nochmal. Also vollstes Verständnis, ich glaube, die kennen das in der Onkologie.
Ja, die haben
schon.
Das wahrscheinlich andauernd.
Dass da empörte Patienten ständig da sitzen. Ja. Und dann reiße ich die Augen auf und versuche ihr zuzuhören. Ja, und sie zeigt mir eigentlich den Aufklärungsbogen, den ich schon unterschrieben hatte. Sie hatte mir tatsächlich, ich kann mich an diesen Termin nicht erinnern, obwohl der ja kurz vorher gewesen sein muss.
Wahnsinn.
Also wirklich ganz schlimm.
Du, wo wir gerade bei Taxol sind, dieser zweiten Chemo, die wir ja gemacht haben, könnten wir noch mal eine andere Nebenwirkung ansprechen.
Welche aus dem Potpourri, Alex?
Aus dem Potpourri der Nebenwirkung. Taxol ist ja so, dass die sehr auf die, oder wie viele Chemoen, auf die Nervenenden gehen. Und viele Patienten entwickeln dadurch ein Taubheitsgefühl in den Fingerspitzen und in den Füßen. Und deswegen trägt man dann immer so Kühlhandschuhe und also nicht alle, aber manche Praxen machen das halt, Kühlhandschuhe und Kühlfüßlinge. Also ich hatte einfach nur so Kühlpacks da drauf, damit die Chemo gar nicht bis in die Nervenenden geht, damit man eben diese Taubheit dieser Finger und Füße nicht so hat. Also die haben bei mir auch immer gesagt, das bringt eh nichts. Ja? Es gibt ja auch Kühlhauben, die die kühlen den Kopf, damit die Haare nicht ausfallen. Ne? Weil das ist ja auch ein Ende, ein Nervenende sozusagen. Und meine Praxis hat Kühlhauben schon mal gar nichts davon gehalten. Und bei Händen und Füßen haben sie gesagt, ist kein großer Aufwand, wir können es mal machen, aber ob es was bringt. Und ich kann es nicht sagen, ob es was gebracht hat. Aber ich habe schon in den Fingern, ich habe schon taube Finger gehabt. Also das ist einfach das Gefühl, ne, so Flaschen aufdrehen und sowas. Ich habe in der Verbundenheit mit sehr steifen Gelenken, die auch, also ich habe morgens waren meine Finger auch immer so steif. Und das in der Kombi und Flaschen aufdrehen war echt eine Herausforderung.
Also ich, genau, also es wird ja, also die Kühlhaube und die Kühlhandschuhe, Das fruchtet in einer Idee, aber die Ursachen sind natürlich ganz unterschiedlich. Also es geht jetzt erstmal um diese ganz feinen, das ist ja, wirkt ja auf die Nerven, auf das, auf, ja genau. Also eigentlich hast du es schon erklärt, ich muss da gar nicht nochmal herumrudern. Lange Rede, kurzer Sinn, ich hatte das nicht so doll. Also ich habe auch ehrlich gesagt recht nachlässig gekühlt. Bei uns gab es das Equipment in der Praxis nicht. Man musste sich das selber mitnehmen. Ich hatte das mit, aber ich empfand das als sehr, sehr unangenehm. Also man ist ja auch gleichsam so empfindlich an den Körperextremitäten. Und ich meine, haltet mal 4 Stunden Kühlpacks fest. Eiskalte.
Ja, aber die haben immer nur während die Chemo selber lief. Also vorher konnte ich noch ohne. Und die habe ich erst anbekommen, wenn der Beutel mit dem Taxol angehängt wurde.
Ja gut, aber das dauert ja auch nicht 10 Minuten, ne? Das muss man schon eine längere Zeit.
Dreiviertelstunde oder so, aber dann war das, glaube ich, durch. Nee. So lang war das,
ich glaube bei mir länger.
Ich weiß es nicht aber mehr. Mein Chemo-Hirn, das gibt die Information leider nicht mehr raus, wie lang das war.
Ja, das ist, nee, da sind wir wieder beim Thema wie Geburtsschmerzen. Also man weiß, was war, aber so Details, da muss man sich nochmal, da muss man richtig in sich gehen.
Ich weiß nur immer, ich war schneller raus bei den Taxol. Ich habe bei den anderen immer so 4, 4,5 Stunden da in der Praxis verbracht und das war weniger bei den Taxol. Aber ich weiß es ums Verrecken nicht mehr, wie viel es war.
Kann das jetzt so auch nicht
sagen. Es ist auch total egal eigentlich, oder?
Oh, die Leute denken sich, ach guck mal, die tollen Frauen, die sind schon 10 Jahre nach der Therapie, können sich an Einzelheiten nicht erinnern. Aber ich möchte einmal kurz sagen, also unsere Therapie ist seit einem halben Jahr vorbei.
Ja.
Also die Erinnerung ist super.
Ja, läuft. Technik können wir, Erinnerung können wir.
Also ich hatte jedenfalls, ich weiß, dass ich ziemlich nachlässig war mit diesen Kühlelementen, weil sich die Geister da einfach sehr, sehr scheiden. Ich hatte sie zwar immer mit, aber ich muss auch ehrlich sagen, für die Hände zum Beispiel, ich hatte so Kühlpacks, wie man sie vom Sport kennt, diese oder aus der Turnhalle oder aus der Schule,
genau.
Diese Beutel.
Ja, die hatte ich auf den Füßen.
Genau, aus dem Gefrierfach. Und die hatte ich dann in der Hand und dann habe ich irgendwie geguckt und dachte mir so, ach guck, jetzt daddel ich schon eine halbe Stunde auf dem Handy rum. Oder ich bin aufgewacht, ich habe häufig so gedöst während der Chemotherapie oder bin sehr müde geworden von diesem Antiallergikum, was man vorher bekommt. Das macht sehr, sehr müde und so dösig. Und dann komme ich wieder zu mir, ja toll, die Packs lagen auf dem Boden und meine Hände waren nicht gekühlt. Also ich würde sagen, ich habe es eher stiefmütterlich gemacht, aber ich hatte Glück. Ich hatte gar nicht mit diesen Polyneuropathien zu kämpfen, so heißt das in der im Fachjargon. Also das äußert sich wirklich in sehr, sehr tauben Fingern. Ich hatte auch mehr so einen Muskelschwund, also ich hatte auch Probleme, Flaschen aufzudrehen, habe ich immer noch. Oder ich hatte irgendwann auch Probleme, eine Kaffeetasse festzuhalten am Henkel.
Ja.
Sowas ist es denn eben. Aber das war tatsächlich einfach die Kraft, die mir dafür gefehlt hat. Also ich hatte wirklich einfach sehr, sehr, ja, wenn es hieß, also Handschlag, drück mal so feste du kannst, da wäre nicht Fieber rumgekommen.
Nee.
Ne? So.
Ja, das stimmt. Ja, Muskelschwund generell, denke ich auch. Also ich habe die ganze Zeit auch weiter meinen Sport gemacht und so, aber man ist einfach schlapper, kraftloser. Ja, man ist auch so schnell außer Puste, ne? Das, also ich habe geschnauft, stimmt, wie so ein D-Zug irgendwie die Treppen hochgegangen bin. Und ich bin also immer zur Chemo, ich habe nie den Aufzug genommen. Ich bin immer brav
die Treppen gegangen. Wenn man vielleicht mein direktes Umfeld fragen würde, vielleicht würden die sowas sagen, wie das mit dem Schnaufen habe ich immer noch. Also vielleicht würden die sagen, ich bestreite das ja vehement, aber vielleicht würden die sowas sagen, dass ich immer noch schnaufe wie ein D-Zug. Und tatsächlich merke ich es auch noch, ja. Ja, das kann gut sein. Aber es, du hast ja recht, also Kurzatmigkeit, ich durfte ja keinen Sport machen. Das war nicht der Chemo geschuldet, sondern weil ich ja die ganze Zeit im Operationsnarbenmodus, Schonungsposition
auch ein gutes Thema.
Und ich hatte wahnsinnigen Muskelschwund deswegen. Also als ich dann irgendwann, als ich wieder durfte, mich aufs Fahrrad geschwungen habe, und ich möchte kurz sagen, für die, die sich geografisch jetzt nicht so orientieren, ich komme aus Hamburg. Wir haben es nicht so mit Bergen. Ich wohne am Stadtrand, also im Prinzip Grenze an Grenze zur schleswig-holsteinischen Einöde. Flachen Einöde und ich konnte keine 300 Meter Fahrrad fahren, Alex. Also es ist wirklich kein Scherz. Also meine Beine, die pochten wie, weiß ich auch nicht. Ja, also.
Aber das war wahrscheinlich, das war wahrscheinlich geschuldet, weil du halt auch überhaupt keinen Sport machen durftest. Und das hat mir, ich habe mich wirklich, ich habe mich die ganze Zeit immer durch zu meinem Mami-Sport geschleppt und mein Yoga gemacht und ich bin mit dem Fahrrad überall hingefahren. Das hat mir gut getan. Aber trotzdem habe ich natürlich auch gemerkt, dass ich, wir haben zwar auch keine Berge in Köln, aber wir haben so eine kleine also es geht so ein bisschen so einen kleinen Berg hoch, so nach dem Park. Und ich, Monate, ich musste immer schieben. Ich konnte da nicht, ich habe das einfach nicht geschafft. Und das, da sehe ich, dass mir jetzt besser geht. Ich schaffe jetzt bis oben zu fahren.
Ja, ich glaube ja, dieser kleine Berg bei dir ist eigentlich ein sowas wie, was wir hier unter Gebirge verstehen. Ja,
genau. Nein, es ist noch nicht mal ein Berg, es ist einfach nur eine kleine, es geht ein Hügelchen. Also nur so, sondern von der Straße runter in den Park, weißt du, so, wir reden von 20 Metern. Also das ist wirklich, also ich rede wirklich von keinem Berg. Aber es ist sowas, woran ich gemessen habe, dass ich wieder fitter werde.
Weil das ja, also ich muss es auch sagen, irgendwann ging es auch mit dem Fahrrad wieder, irgendwann ging es auch mit der Kondition wieder. Also ich würde sagen, ich bin noch nicht auf dem Level, auf dem ich mal war. Aber ich bin auch nicht mehr auf dem Level, dass ich 300 Meter nicht in der Platteneinöde Fahrrad fahren kann. Also man merkt relativ schnell Erfolge, finde ich. Aber man merkt eben, Mensch, da war was. Also es ist immer noch, also auch immer noch nicht so, dass man jetzt 100%, also bei mir ist es zumindest so, ich krieg's nicht hin. Aber ich habe deutlich mehr Kraft. Das kommt schon alles wieder, Gott sei Dank.
Du hast aber was anderes angesprochen, was ich sehr interessant finde. Und zwar ist das Thema Narben.
Ach, ich rede zu viel. Ja.
Narben. Ja. Ja. Willst du mal erzählen ein bisschen davon? Weil du hast nun, ich rede hier von einer Portnarbe, die man kaum noch sieht, von den Lymphnarben. Gut, ich habe an der Narbe, in der Brust eine Narbe, die ganz hässlich aussieht und sich nach innen gezogen hat, aber das ist eine ganz andere Nummer und ein Klacks gegen das, was du da mit dir rumträgst. Und du hattest ja auch langfristig da wirklich sehr große Probleme damit.
Ja, also erstmal möchte ich vielleicht aus Gründen des Appetites alle Leute vielleicht nochmal warnen, die ihr Eiscremebecher gerade haben oder die sich ihren Teller Bolognese gerade in die Mikrowelle gestellt haben. Es wird vielleicht ein bisschen unkomfortabel. Aber es ist ja nun mal so und wir wollen das ja benennen und deswegen fang ich einfach mal damit an. Ich habe keine Brust mehr. Ich habe auch keine Brustwarzen mehr. Also ich habe obenrum keine Wölbung mehr, wo man sie bei einer Frau erwartet. In der Operationstechnik konkret sieht das aus, dass wenn eine Brust entfernt wird, schneidet man die in Ellipsenform, oh Gott, jetzt hätte ich abgesagt, aber eigentlich ist es ja so.
Ja, raus eigentlich.
Raus,
ne?
Ja, genau, ja. Raus. Also das Brustdrüsengewebe samt Haut, das wird in einer Ellipsenform rausgeschnitten. Und dann wieder zusammengenäht. Also das, was übrig bleibt, was ja im besten Fall nichts ist. Und jetzt muss man sich das vorstellen auf beiden Seiten. Ich hatte vorher eine sehr, sehr große Brust. Das heißt, es sind sehr große Ellipsen geworden. Also meine Narbe am Oberkörper reicht von unter dem Arm, also eigentlich fast auf dem Rücken, einmal über den Brustkorb, unter den anderen Arm auf die andere Rückenseite. Das ist eine sehr, sehr große Narbe, was ja eigentlich zwei sind, aber wegen der Brustgröße ist es einfach eine riesige Narbe geworden. Und die ist an einer sehr unangenehmen Stelle, weil sie natürlich im Bewegungsradius sehr, sehr einschränkt. Damit meine ich, dass man natürlich behindert ist, die Arme hochzunehmen. Also es spannt einfach, man muss diese Spannung vermeiden. Und wozu führt das? Also das führt natürlich dazu, dass zu Wundheilungsstörungen, jeder erinnert sich an Sommer 2018, ich auch, ich hatte auch einen schönen Sommer, aber ich musste eben sehr, sehr aufpassen bei 40 Grad und mit den Heilungen. Und auch heute noch ist es eben so, dass auch viele Sehnen und was da alles in der Brust ist, Faszien, Muskelstränge, natürlich mit tangiert wurden. Und also das schränkte mich sehr, sehr lange ein, also gerade im Bewegungsradius. Arme hoch, Arme runter, bücken. Schwimmen, Schultern zurück. Also es führte auch zu orthopädischen Problemen, die ich wirklich auch nicht verschweigen möchte. Und das ist bei mir jetzt natürlich ein Extremfall. Aber jeder Eingriff in das Gleichgewicht vor der Brust, also jede Operation, birgt einfach diese Risiken. Das sind Narbenrisiken, Infektionsrisiken. Also jeder Eingriff tut das. Das hängt eigentlich nicht so sehr mit der Narbengröße zusammen, aber man muss da einfach wahnsinnig aufpassen und natürlich im Bewegungsradius. Also auch Leute, die nur auf einer Seite abladiert sind, ich wollte nicht mehr nur sagen, aber Leute, Frauen, die auf einer Seite abladiert sind, auch die haben natürlich das Problem mit dem Arm, mit der Bewegung, ja. Und alle Risiken, die eine Wunde eben so mit sich führt und bringt.
Ja, sag mal, hast du dann sehr früh schon mit Physio anfangen können oder ging das wegen der Narbenheilung?
Gar nicht. Ne?
Das weil das habe ich die ganze Zeit gehabt, aber es bei mir halt nicht so dramatisch war, habe ich wirklich die ganze Zeit über Lymphdrainage und so gehabt und die hat da wirklich auch an den Narben gearbeitet und das hat mir total, also da kann man ja wirklich auch was reißen, ne, mit dieser ganzen Physio.
Auf jeden Fall.
Aber natürlich muss man das okay dafür kriegen, dass man es auch machen darf. Ne?
Nee, also ich durfte das noch nicht, weil ich wurde ja danach auf diese Narbfläche noch bestrahlt. Auch das ist ja wieder so eine Verletzung dieses Wundbereiches, sage ich jetzt mal. Ich konnte das tatsächlich nachher erst machen, also alles so im Nachgang, als sich alles ein bisschen beruhigt hat und verheilt ist. Also es ist ja bei einer Ganzkörperablation so, dass das auch sehr, sehr stark unter Spannung steht, dass Bestrahlung einer Wundfläche dazu führen, dass Narbengewebe schlechter heilt. Und das ist natürlich nachher, also aber ich muss sagen, als ich das nachher physiotherapeutisch begleiten konnte und die dann angefangen haben, diese Wundflächen weich zu massieren, also eigentlich ist das A und O, diese Narbenflächen elastisch zu halten, das war wirklich eine Wohltat für mich. Also auch die verhärtete Muskulatur aus der Schonhaltung zu kneten. Also da habe ich auch gemerkt, wow, da geht echt noch was. Also ich habe das eigentlich schon für mich abgeschlossen gehabt, aber es gelingt mir wieder. Also ich kann beide Arme nach oben reißen, aber ich merke einfach, ich bin schon gehandicapt. Also es ist nicht so, dass ich sage, ach, also als wäre nichts gewesen. Das habe ich nicht. Das muss man einfach sagen.
Es wäre ja auch, also jetzt mal ehrlich, das wäre ja auch nicht normal, oder? Also wir reden von einem Rieseneingriff hier. Du hast plötzlich keine Brüste mehr. Allein deine ganze Körperhaltung und alles, das wäre ja seltsam, wenn du sagen würdest, ja, das war jetzt total easy und so. Ja, Brüste oder nicht, sind ja nur Brüste.
Oh, so, zack, ja, ne? Mein Lieblingssport.
Ja, genau. Ja. Deswegen sage ich es auch auf jeden Fall. Orthopädisch, hast du das doch auch gemerkt, oder?
Auf jeden Fall. Also erstmal habe ich das Positive gemerkt. Das muss man ja nicht immer, es ist ja auch nicht alles schlecht, das muss man auch sagen. Also als mir die Brust abgenommen wurde und wie gesagt, ich hatte eine wirklich große Brust. Ich hatte Körbchengröße 85H. Das ist schon...
Wow.
Das sind, ja, also mir wurde fast 5 Kilogramm Brust gewesen. Jetzt muss ich aber, nee, Moment, also jetzt bevor sich hier alle so eine ganz voll busige, fesche Blondine vorstellen, ich bin weder blond, das muss ich einfach sagen, und ich bin auch nicht 1,60 groß. Ja, also es ist, passte, ich hatte eine große Brust, aber nicht so, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellt. Wenn ich 85H höre, dann würde ich vielleicht erstmal nur an Brüste denken, sowas jetzt nicht. Also ich bin über 1,80 groß. Das hat sich schon irgendwie angepasst. Ne?
Also proportionell war das wahrscheinlich so wie meine Brust, aber du bist halt größer.
Nee. Ja, genau. Nee. Also das muss man einfach, vielleicht muss man das ja einfach mal dazu sagen. So.
Ja.
Und als ich aufgewacht bin bei der OP, da habe ich erstmal so einen totalen Sauerstoff Flash bekommen. Kennst du das, wenn du den Kopf aus dem fahrenden Zug hältst? Nicht, dass das ein Hobby wäre, aber weißt du, dieser Sauerstoff so, dass du einfach zu viel Luft bekommst. So hatte ich das und ich dachte, ich wäre irgendwo angeschlossen, aber ich realisierte, das war gar nicht so.
Du hast den Druck nicht mehr gehabt auf der Lunge.
Ja, aber da ich ihn immer hatte, war das nie ein fremdes Gefühl, aber plötzlich war er weg. Und dann war das so,
Wahnsinn.
Doch nicht. Ja, und das kribbelt durch den ganzen Körper. Also ich würde jetzt mal sagen, körperlich geht es mir nicht schlecht. Also körperlich, rein vom Körpergefühl, ohne Brust, das ist kein schlechtes Gefühl. Also
ich stelle mir auch vor, Joggen ist jetzt wahrscheinlich für dich die leichteste Übung.
Soll ich mal was sagen? Ich war vor 2 Wochen mal Trampolin springen.
Hey!
Das macht, also wie gesagt, es ist schon
neue Möglichkeiten.
Es sind neue Möglichkeiten. Man muss immer das Beste aus der Situation ziehen. Das mache ich. Das habe ich mir angewöhnt in dieser Erkrankung. Natürlich, ist es trotzdem sehr, sehr schmerzhaft, nackt vor dem Spiegel zu stehen. Nicht, weil ich es nicht ertragen kann, sondern weil ich einfach eine sehr, sehr schwere Zeit zurückdenke. Wir wollen es ja nicht bagatellisieren und das möchte ich auch auf keinen Fall verherrlichen. Es ist einfach so, wenn ich nackt vorm Spiegel stehe, denke ich mir, wow, was ist da eigentlich passiert? Nicht mal warum, aber wow, was haben wir da eigentlich geschafft? Und das tut mir weh, wenn ich das sehe, ehrlich. Mhm. Aber wenn man das jetzt mal so ganz ins alltägliche Leben zurückführt, dann hat das nicht nur Nachteile, also körperlich, wie gesagt, also Joggen, Trampolinspringen, wenn es mir irgendwo schlecht geht, ne, das ist jetzt so ein Spleen von mir geworden, also wenn mich irgendwas beklemmt, eine unangenehme Situation, und du weißt, ich hab's nicht so mit spirituellen Autogenen.
Nee, das bin ja eher ich so, ne?
Ja, ja, ja. Ist ja eher so Alex, aber das Erste, was ich mache, ist, ich atme einfach einmal tief durch. Und dann stellt sich wieder so ein Kribbeln ein, dieses Achterbahn-Kopf aus dem Zug-Kribbeln. Das kommt nämlich immer wieder dann. Und dann denke ich mir, das ist eigentlich ein schönes Gefühl. Das kann ich gar nicht so beschreiben. Und so ist das ungefähr. Also klar gibt es gleichwohl dann eben diese Einschränkungen und es ist nie wie es war. Aber es wird nichts, wie es war. Das muss man einfach mal so sagen.
Nee. Das ist so, ne? Gestern war gestern und genau. Ja, aber ich sage auch, wir können es ja eh nicht ändern, weißt du, es ist jetzt, wie es ist und ich muss sagen, ohne dass das jetzt blöd klingen soll, aber wenn ich so die ganzen Nebenwirkungen, mich alles erinnere, ja, es verblasst ein bisschen, aber es ist auch echt sehr viel Gutes passiert. Also ich sag, du hättest natürlich auch lieber deine Brüste. Aber zumindest kannst du, also ich sage, in jedem gibt es so ein bisschen zumindest irgendwas, was wir, wo man denkt so, okay, ich kann es eh nicht ändern, dann kann ich wenigstens das Positive daran sehen.
Ja, und jetzt grätsche ich mal mit meiner negativen Aura hier herein.
Hey, komm.
Und trotzdem muss man, ja, ich bin immer dafür, Dinge auch auszuhalten, auch während der Nebenwirkungen, wenn es gerade blöd läuft, weil ich immer daran glaube, dass irgendwo die Sonne wieder scheint. Also das glaube ich schon immer wieder. Mhm. Und trotzdem muss man einfach sagen, und so fair muss man einfach sein, ich hätte das nie freiwillig gemacht. Nee. Also ich war nie Hallo? In einer Lebenssituation, wo ich gesagt hätte, ich bin nicht fein mit meinem Körper, ich möchte etwas ändern. Also es ist nie auf einer freiwilligen Basis passiert, aber es ist passiert. Und deswegen müssen wir jetzt gucken, wie es weitergeht. Also das muss man einfach sagen, ne? Bevor Leute sagen, Mensch, die fühlen sich doch jetzt so wohl, jetzt allgemein eine Verbesserung eingetreten. Nee. Nein, haben wir uns nie gewünscht. Nee, ne?
Also nee, weil ich muss auch sagen, egal wie viel Positives mit einer dieser Erkrankungen jetzt in mein Leben reingeschlittert ist, ich würde trotzdem immer die Option treffen, nicht diese Krankheit bekommen zu haben. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, okay, das dann eben auch die ganzen Sachen nicht. Wäre vielleicht irgendwie auch anders gekommen. Es hat nicht den Krebs gebraucht, damit sich Sachen in meinem Leben ändern. Aber es sind sehr viele schöne Sachen auch mit einhergegangen, ja. Mhm. Aber trotzdem, wenn die sagen, ja, jetzt die ganzen tollen Sachen oder kein Krebs, würde ich immer sagen, nee, danke. Kann ich auf alles verzichten, kein Krebs.
Ich flatsch nochmal mit Anlauf in die mit meiner Negativen. Wir sind heute nochmal bei. Einmal die Arschbombe ins Negative. Naja, weil wir haben ja nun heute auch ein Thema ausgewählt. Da geht es ja nicht um heiter Sonnenschein, sondern es geht eigentlich um Nebenwirkungen. Und ich glaube, da müssen einfach noch ein paar Sätze fallen, weil wer jetzt denkt, Mensch, jetzt quatschen die schon fast zwei Folgen. Ja, und wir sind immer noch nicht fertig. Also es ist einfach so der Beipackzettel einer Chemotherapie. Also gut, dass man das Chemobrain hat, kann ich dir nur sagen. Also ich konnte mich an das Aufklärungsgespräch im Nachgang nicht mehr erinnern und das ist, glaube ich, auch ganz gut so.
Und, du, aber vor der ersten Chemo hatte ich kein Chemobrain. An das kann ich mich noch sehr gut erinnern.
Ja, aber dazwischen, echt? Kannst du dich ans Erste aufklären?
Mir war kotzübel. Das weiß ich aber noch ziemlich genau, weil da hatte ich total weiche Knie. Da habe ich meine Freundin Maja getroffen und ist erstmal einen Kaffee trinken gegangen. Ich so, geht jetzt schon in 3 Tagen los. Aber
so emotionsgeladen an sowas kann ich mich auch erinnern. Aber ob sie jetzt gesagt hat, sie könnten Herzstolpern haben, sie könnten einen Durchfall haben bis zum Get-No, sie könnten zittern haben. Das, genau, und darum geht es ja.
Ich wollte gar nicht.
Das Emotionale, daran kann ich mich noch erinnern, aber
aber jetzt mal ehrlich, wenn du eine Operation hast oder irgendwas, da kriegst du es ja auch vorher immer aufgeklärt. Und da können ja auch 1000 Sachen passieren bei einer Operation. Und da bin ich auch so ein Typ, dass ich eher denke, ja, ich weiß ja ungefähr, was da passieren kann. Ich höre jetzt nur so mit einem Ohr hin, ich unterschreibe jetzt alles, weil es sind ja immer die gleichen Risiken. Und du hast ja nun auch sehr viele Operationen hinter dir in den letzten 18 Monaten. Ja. 7. Und kannst du dich an irgendwelche Details da erinnern? Du unterschreibst das doch und sagst, ja, muss ja eh gemacht werden. Ich weiß, was passieren kann. Drunter, oder?
Ja, ich muss auch sagen, ich habe ganz viele Entscheidungen leider so, also ich, was heißt leider? Ich hab sie getroffen, genau so. Also aus dem Bauch heraus, gab es einen zurück? Nein, der Tumor musste raus. Ich habe mir hin und wieder mal überlegt, was soll denn noch passieren? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und dann, also klar, ne, ich habe ja schon Krebs, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und irgendwann saß ich abends in so einer schlaflosen Nacht, davon hat man ja auch so einige, apropos Nebenwirkungen, und ja. Habe mir gedacht, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und dann habe ich mir so ein Real-Worst-Case-Szenario nach der OP vorgestellt und habe diesen Gedanken sofort beiseite geschoben, weil Krebs ist nicht das Schlimmste, was man haben kann. Da geht noch was on top. Das sich auszumalen, das überstieg ehrlich gesagt meine geistige Aufnahmefähigkeit und meine Kompetenz, mich davon abzugrenzen. Und deswegen habe ich da gar nicht weiter dran gedacht. Also genau. Da sind wir wieder beim Thema Aushalten. Also ich habe wirklich...
Ausblenden ist manchmal
genau, in diese,
auch eine ganz gute Taktik.
Total, in diese passive Form bin ich ganz oft gegangen, obwohl ich mich schon für eine aufgeklärte Patientin hielt. Also ich habe jetzt nicht gesagt, macht, was ihr wollt, sondern ich habe auch das Gefühl gehabt, dass ich Entscheidungen, die mich betreffen, mitgetroffen habe. Aber wie lange hielt das Wissen an? Ja. Also nicht so lange.
Aber ich glaube, das ist auch ein ganz gesunder Weg so. Also mir hat das aber ganz gut so geholfen.
Weißt du was, ich habe mir jetzt in letzter Zeit, also obwohl ich schon so lange nach der Chemo bin, gibt es ja durchaus noch so Spätnachwirkungen. Und mir ist zum Beispiel eine begegnet und das ist dieses Lymphödem.
Oh ja, ein sehr gutes Thema.
Das kommt ja von der Entfernung der Lymphknoten, die werden uns ja im Brustbereich entnommen. Einfach um zu testen, also um eine Stichprobe zu entnehmen, ob diese befallen sind. Das ist nämlich ein Hinweis darauf, dass sich Tumorzellen aus dem Tumorgefüge entfernt haben und die Lymphknoten übernehmen sozusagen ihren Job und filtern diese Tumorzellen raus. Also sie gehören zum Immunsystem und da macht man so eine stichprobenartige Testung. Da gibt es einen Wächter-Lymphknoten, das ist sozusagen der Erste in der Lymphbahn, der betroffen werden würde. Und auf den hat man es abgesehen und den entfernt man zur Kontrolle bei einer Operation. Ich habe das gemacht, du hast es auch gemacht oder machen lassen, besser gesagt. Also hast du Probleme mit einem Lymphödem? Also dicke Arme, dass die Lymphflüssigkeit nicht abtransportiert wird? Sammeln sich da bei dir Lymphflüssigkeiten im Oberarm? Hast du da irgendwelche Probleme?
Also ich muss sagen, ich habe von Anfang an Lymphdrainage gehabt. Also ich hatte schon während der Chemo Lymphdrainage, was man eigentlich nicht macht, wenn zum Beispiel die Lymphknoten befallen sind, weil man könnte ja mit der Lymphdrainage Krebszellen schön wild helfen, durch den Körper zu verteilen.
Da muss ich sagen, da scheiden sich auch die Geister.
Also ich habe auch gesagt, nee, ich möchte das auch, dass es gemacht wird, die Lymphdrainage. Ich habe sie die ganze Zeit dadurch gemacht und vielleicht hat mir das auch geholfen. Ich habe die einzige Bereich, wo ich Probleme habe mit Wasser, ist die Brust. Also ich habe immer wieder, dass ich so ein kleines Ödem in der Brust habe, aber da wird auch dran gearbeitet durch eine Lymphdrainage. Und gleichzeitig arbeitet die Physiotherapeutin da auch an dem Narbengewebe in der Brust, weil ich hatte da ein Hämatom und dieses ganze Narbengewebe. Und das Schöne ist, finde ich auch, wo du eben gesagt hast, das hilft so, wenn dann jemand daran arbeitet. Ja, das Wasser geht raus und gleichzeitig wird mein Narbengewebe weicher. Und ich habe bis vor kurzem, habe ich immer noch gedacht, die ist immer noch komplett taub, diese Brust. Also man merkt das ja auch gar nicht so, ne? Und es hilft aber wirklich.
Weißt du, was ich gerne nochmal dazu sagen möchte? Weil wenn man nicht unbedingt mit dem Thema Krebs und Lymphen in Berührung kommt, dann kann man sich unter Umständen nichts darunter vorstellen.
Erklärst du doch nochmal, das ist eine gute Idee.
Weißt du, weil ich wurde gefragt, ob das wie beim Aderlass so ist. Ob das angeschnitten wird. Ja, natürlich, Drainage. Gott.
Ja, natürlich, klar.
Eine Drainage.
Ja, ja, macht natürlich total Sinn.
Ja, ich bin da gar nicht drauf gekommen, aber ja, das könnte man tatsächlich annehmen. Das ist nicht so. Also es ist so, dass man, das ist auch keine Massage im klassischen Sinne. Es ist so, dass diese Lymphflüssigkeit herausgestrichen wird, sozusagen zu Lymphknoten, die diesen Abtransport übernehmen könnten. Also es wird wieder so ein bisschen in den Flow gebracht.
Ja.
Also das muss man einfach sagen, da wird nichts barbarisch aufgeschnitten, eine Lymphdrainage ist keine Operation. Das ist eigentlich, das macht man beim Physiotherapeuten, der macht das und streicht das sozusagen in Lymphbahnen, die einfach das im Fluss sind und abtransportieren können. Genau. Ja. Ein Lymphödem geht nicht unbedingt weg, das muss man auch sagen. Also wenn man da so ein Ungleichgewicht hat, das ist schon eine Langzeitspätfolge, mit der man beschäftigt ist.
Und du hast das einfach in den Armen, ne?
Ich habe das,
dass man sich so vorstellen kann.
Das muss man sich ein bisschen, ich habe es in beiden Armen, ich habe es im Rücken, also da, wo ich auch den Tumor hatte, ich hatte auch ein Hämatom, da läuft das Lymphwasser rein. Mhm. Ich habe aber auch als Spätnachfolger, das ist noch nicht so lange diagnostiziert, ich habe es auch in den Beinen tatsächlich, wegen meiner großen Wunde, also bei mir wurde, das liegt nicht nur an der Entfernung des Wächterlymphknoten, sondern weil die Lymphbahnen durch die vielen OPs einfach wahnsinnig gereizt sind. Mhm. Und ich habe es auch in den Beinen. Und ich muss da nochmal genauer zum Facharzt gehen. Ihr wisst ja, wie es ist, die Termine beim Facharzt, das dauert alles seine Zeit. Genau, ich habe aber definitiv, das habe ich jetzt auch bekommen, einen Morbus Sudeck.
Was ist das?
Ja, habe ich auch noch nie gehört. Aber, ich hatte immer Lymphbahnentzündung. Das nennt sich eine Lymphangitis im rechten Arm, also auf der Tumorseite, im Unterarm. Das ist sieht aus wie eine Blutvergiftung eigentlich.
Erinnere mich.
Genau, das hatte ich zweimal und das wird auch antibiotisch behandelt und das ist alles in Ordnung. Aber das ist einfach ein Schmerzsyndrom. Also es äußert sich eben in Entzündungen oder in spannender Haut. Also sie spannt sehr doll, die Lymphflüssigkeit wird nicht abtransportiert. Und auch da muss man physiotherapeutisch beigehen. Das ist einfach sehr, sehr unangenehm und es wäre schmerzhaft, aber ich bin ja noch taub. Also so viel wie ein Narben. Also ich spüre bis zu den Ellenbögen nichts und ich sag mal so im Brustbereich halt auch nicht. Das ist wie ein eingeschlafener Fuß. Das ist ja auch manchmal ein Glück.
Das ist manchmal ein Glück. Also ich muss sagen, auch mit diesen ganzen Dingern, das man spürt es halt nicht. Aber soll ich mich mal outen? Weißt du, was ich?
Na?
Ich habe ja nun auch ein bisschen zugenommen, ne, in der ganzen Chemozeit. Und
ich habe richtig zugenommen.
Ja, ja. Und ich muss auch sagen, dass jeder hat ja ein anderes Gewicht, wo man sich wohlfühlt oder so. Und ich war wirklich dann, ich habe so dicke Oberschenkel bekommen. Und ich bin hingegangen, habe meine Physiotherapeutin gefragt, ob ich vielleicht ein Lymphödem in den Beinen hätte. Ich hatte gehofft, dass es vielleicht einfach nur besser
ist. Sie hat gesagt, nee, so,
nein,
nee, Frau von Koch, das ist Zellulitis.
Sie so, es tut mir leid, nein, das ist leider kein Wasser. Es ist einfach nur Fett.
Echt? Aber man muss es ja auch sagen, also bei vielen sieht es, ich hatte das genau im Umkehrschluss, ehrlich gesagt. Also ich finde nicht, dass ich mich beschämen muss. Ich finde, Lymphödem hat immer ein bisschen was von so einer Zellulitis-Haut. Jetzt klingt es vielleicht gemein oder blöd, aber das ist ja jetzt mal ganz weg vom Schönheitsideal. Es ist einfach so ein bisschen, die Haut ist einfach sehr, sehr dünn durch die Therapien. Und wenn sich da Wasser staut, dann dellt das ein bisschen ein. Also vielleicht so am ehesten noch mit Zellulitis zu vergleichen.
Ja, ja.
Und ich habe ja auch zugenommen, machen wir uns nichts vor. Also auch nicht unbedingt wenig. Also es sind jetzt keine 2 Kilo, ich habe schon zugenommen. Ich dachte immer, ich wäre dick geworden. Ich hätte so schlechtes Bindegewebe. Und ich dachte, ich hätte einfach Zellulitis am Arm. Und deswegen bin ich da total viel mit Kraftsport dran, was man so alles macht, bis ich einfach festgestellt habe.
Was natürlich kontraproduktiv.
Aber bis bei mir die Diagnose saß, bei mir tauchte das ja nicht sofort auf.
Ja,
und ich spüre ja auch keinen Schmerz. Also so ein Lymphödem wirkt manchmal so ein bisschen Spannungsschmerz. Ich spüre ja auch nichts da. Und ich musste mich beim Arzt outen und habe gesagt, ach so, ja, dann habe ich zumindest keine Zellulite am Arm. Das muss man einfach so sagen. Und tatsächlich, nach der Lymphdrainage, wenn es alles schön rausmassiert ist, zack, hast du einen glatten Oberarm. Schön.
Cool. Ja, ich muss sagen, also bei uns in der Reha war das ein Riesenthema, dieses Thema Lymphödem. Und das ist oft ja auch mit so ganz viel Panik verbunden, weil die auch sagen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass wenn man ein Lymphödem hat, dass das dann auch bleiben würde. Deswegen soll man halt alles gucken, dass man es gar nicht erst bekommt. Aber ich glaube, so viel aktiv kann man auch gar nicht machen, weil die sagen zum Beispiel, also ich habe noch nie so eine Panikmache gesehen wie da. Ich durfte da nicht in die Sauna gehen, obwohl ich 18 Monate immer in der Sauna war, die ganze Therapie über. Und das ist so, aber die sagen, Hitze ist natürlich nicht gut. Und was haben sie noch gesagt? Man sollte keine Rosen schneiden, weil wenn man sich dann nämlich piekst, könnte das ein Lymphödem hervorrufen oder so.
Also ich sag mal so, ich kann dazu gar nicht so viel sagen, weil für mich ist es irgendwie noch, ich bin noch nicht weit genug vom Krebs, als dass ich mich an einem Lymphödem, als dass mich ein Lymphödem aus der Reihe bringt. Das kann in einem halben Jahr schon wieder ganz anders sein. Aber ich bin erstmal so satt von Diagnosen, von Hiobsbotschaften, von schlechten Nachrichten, von Operationen, von Chemotherapien. Alex, ich bin einfach so wahnsinnig satt und ich habe das eigentlich die Diagnose recht emotionslos aufgenommen.
Ja.
Also ich habe ehrlich gesagt, ist es lebensbedrohlich? Er hat gesagt, nein. Und dann habe ich gesagt, dann schaffe ich das auch noch. Genau.
Das ist doch eine gute Einstellung, wow.
Ja, aber das hat schon so was von Resignation. Ja, das ist eigentlich auch nicht gut.
Vielleicht ist es Sattsein auch an allen.
Das ist einfach so. Sattsein. Ja. Also es ist schon so, dass manche Schmerzen haben und was die Gefahr ist eben, wenn diese Lymphflüssigkeit, da sind ja auch Eiweiße drin, anfängt zu stocken und die ganze Flüssigkeit anfängt zu gelieren. Das kriegst du natürlich nicht mehr raus und das wird auch schlimmer. Und wenn etwas schlimmer wird, dann ist es auch mit Schmerzen verbunden und das ist keine schöne Sache. Also Lymphödem ist jetzt nicht einfach ein bisschen Wasser im Oberarm, wo du zweimal die Woche zur Massage gehst und schwuppdiwupp ist alles weg. Das ist schon ein ernstzunehmendes Problem und ich glaube, es belastet auch viele Leute und ich glaube, irgendwann kommt das bei mir auch, aber im Moment bin ich einfach noch nicht weit genug weg vom Hauptkrebs.
Du hast auch so Strümpfe bekommen, ne, für die Arme.
Mhm.
Hilft das?
Okay,
nächstes Thema. Wir haben auch heiße Temperaturen.
Also ich muss zu meiner. So, bei Strümpfen ist es so, bis du die bekommst, die werden ja eigens für dich angefertigt. Du musst ein paar Mal zur Anprobe und zur Anpassung. Ich bin noch bist nicht fertig.
Bist du da in ich wollte Reformhaus sagen, aber das meinte ich gar nicht.
Nein, im Reformhaus kauft man keine, nicht ganz viele.
Nein,
ob ich jetzt im Reformhaus BH
so ich wollte das andere Wort sagen, wo man so Rollator, genau.
Sanitätshaus.
Mhm. Ah, da ist es wieder das Hämohirn, du. Sanitätshaus, ja. Das meinte ich irgendwie auch.
Das fragen mich irrsinnigerweise total viele, ob ich
vielleicht
im Reformhaus
Wäsche kaufe. Sind das alles Patienten?
Habe ich auch gedacht, aber nein. Habe ich gesagt, wo soll ich die finden, neben den Leinsamen Schrot oder wo? Also im Sanitätshaus, genau. Die vermessen das. Das wird ganz, ganz an jede Hautbeschaffenheit angewendet. Man muss auch vorher ganz viel zur Lymphdrainage, damit das ausmassiert wird. Also wie gesagt, das ist da ein sehr, sehr eng getaktetes Maß, wird auch ein paar Mal vermessen. Und ich bin noch im Vermessungsprozess, deswegen habe ich noch keine. So.
Okay. Aber, ne? Okay. Ich dachte, du hättest sie nicht getragen, weil es so heiß ist.
Nee. Nee, weißt du, was ich eigentlich noch auf der Liste habe, aber ich möchte das ehrlich gesagt verschieben, weil das so als Abschlussthema nicht so schön ist. Und
ich weiß, was du auf deiner Liste hast. ich kenne die Monster unter deinem Bett.
Genau, das ist ja mein Lieblingsspruch, die Monster unter dem Bett. Und was sich dahinter verbirgt, das sind einfach große Ängste. Also was machen Ängste mit einem? Man bekommt die Diagnose, man bekommt Angst, wird es besser, wird es schlimmer, geht es weg, kommt es wieder, taucht es wieder auf, taucht es panikartig auf, ist es nicht da. Ich möchte das nicht verschweigen, weil das einfach ein sehr fortlaufender Begleiter ist, diese Angst. Das ist jetzt vielleicht keine Nebenwirkung einer klassischen Medikation oder Behandlung, sondern das ist mehr so ein Mitläufer der Diagnose. Und genau deswegen würde ich mich freuen, Alex, wenn wir da mal drüber sprechen würden in einer eigenen Folge.
Genau, das finde ich auch.
Über die Monster unter deinem Bett.
Genau, unter unseren aller Betten. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir sind nämlich auch durch mit der Zeit. Ich weiß noch nicht mal, haben wir sogar überzogen? Ich habe irgendwie die Uhr ein bisschen aus dem Blick verloren.
Alex, es ist doch ganz egal.
Es
wir machen ja einfach, was
es ist
wir
doch
wollen.
Egal.
Es ist
wir machen ja, was wir wollen. Also
Hauptsache,
in dem Sinne,
ihr geht ein Eis schlecken ins Freibad. Ja. Danke für eure Weiterempfehlungen. Teilt uns sehr, sehr gerne sehr weiter. Uns macht das Glücksgefühle und Schmetterlinge im Bauch. Also, dass wir so mit euch reden können. Weil wir das Chemo-Brain nicht mehr haben und dass wir es gerne machen wollen. Danke für eure Unterstützung und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Dankeschön. Tschüss.